Fantastisch. Sehr schön, heute hier zu sein heute Abend. Vielen Dank an Samuel und die ganze Lobpreis-Team. Mann, das war so eine Gegenwart Gottes hier. Also ich denke, wir sollen diese Danke sagen. Gell? Super. Also vielen Dank. Wirklich so stark, so gesalbt. Wirklich fantastisch, fantastisch, wunderbar. Halleluja, danke schön. Danke. Ja, super so, danke schön. So, ja, super so, danke schön. Ich habe gedacht, heute Abend wollen wir so ein bisschen sprechen über die, warum ist Anbetung ja so wichtig? Und was ist die ganze Sache so mit Anbetung? Und ich weiß, letztes Jahr, so am Ende des Jahres, war ich oben in Norwegen und ich diene dort zweimal pro Jahr in so einer Bibelschule. Und dann fragt die eine Student so, sie kam das erste Jahr da, hat sie gesagt, ja, warum sollen wir das dann anbeten? Was ist die ganze Sache so mit Anbetung? Sie war richtig genervt, weil Leute hat sie gesagt, komm, heb die Hände und komm, klatsch jetzt und so. Und dann habe ich gedacht, okay, dann machen wir die ganze Woche erst, dann schauen wir, ob du nachher selber sagen kann, das ist, warum wir anbeten. Wir lassen es so, wie man, wir sagen so in Englisch, wir lassen es so als die große Elefant im Raum, dass wir dann irgendwann die Antwort kriegen da drauf. Und es war dann so schön am Ende der Woche, dass sie gesagt hat, weißt du, erst habe ich die Frage gehabt, warum sollen wir dann anbeten? Warum sollen wir dann meine Hände heben? Und warum sollen wir dann tanzen und so? Ne? Hat sie gesagt, weißt du, und jetzt ist die Frage nicht mehr wichtig, ich will einfach nicht aufhören. Ja, genau, habe ich gedacht, super. Dann ist die weiße Elefant, hat sich geklärt. Amen. Oder die große Elefant im Raum. So, darum geht es heute Abend. Ich will so gerne so ein bisschen in die Geschichte reingehen. Wir wollen so, in meinen Präsentationen habe ich so ein paar Bilder so auch. Und es tut mir leid, heute Abend ist es so gemischt. Das ist so Englisch und Deutsch zusammen, sagt man, wie man Jinglish. Ne? Nochmals danke für euer Verständnis, mein Deutsch und so, dass ihr so lieb seid, dass ihr mich nicht ständig grammatisch korrigiere, weil ich brauche so viel Korrektur, dass wenn wir das machen muss, dann sind wir die ganze Nacht hier. Und genau, aber wir sparen natürlich Zeit. Samuel ist ein fantastischer Übersetzer, aber wir sparen natürlich dann so ein bisschen Zeit, wenn wir das so machen. Aber dann braucht ihr dann so ein bisschen kreatives Denken, um die Grammatika dann zu erfüllen, wo ich das die Fehler mache. Amen. So, wir wollen so ein bisschen ins Buch Daniel schauen. Letztes Jahr war ich so beschäftigt mit dem Buch Daniel und ich habe auch Daniel als Person und so, ich habe so viel Respekt für Daniel als Person und was man so schaut, was in seinem Leben geschehen ist und wo er groß geworden ist, er ist als Gefangenen, ne, aus Jerusalem genommen worden, nach Babylon, heute Irak, ne? Und dort hat Daniel, war so ungefähr 17 Jahre alt, als er dann mitgenommen ist als Gefangenen nach Babylon, nach Irak. Und dort unter diese anderen Geister, unter diese anderen Königreiche dort, hat er dann gelebt. Und er hat trotzdem dem Herrn, ne, gedient. Und bleibt es bei dem Herrn geblieben. Wow. Ich denke manchmal, wir klagen so schnell und sagen, oh, wir leben so in Gesellschaft, was so ungöttlich ist. Oder die Leute sind so weit weg von Gott gekommen in unserer Generation. Und es ist so schwer, Christ zu sein. Und. Aber weißt, es ist immer noch nicht so schlimm, wie es bei Daniel war. Ne, für uns. Wirklich. Und darum habe ich so viel Respekt für Daniel. Wollen wir so ein paar ins Buch Daniel, ein paar Kapitel, wollen wir schauen. Und genau, wollen wir noch nachher noch vielleicht so ein Lied noch zusammen singen, ein paar Leute noch dann heute Abend noch prophetisch dienen, haben wir so vor für heute Abend. Genau. Schnell fangen wir so ein bisschen in die Geschichte an und wir schauen so auf den Tempelberg, weil es ist schon ein interessanter Ort im Natürlichen gesehen und es ist ich denke, in unserer Generation kann das sein, dass dieser Ort noch eine größere Rolle noch spiele, vor allem in die Geschichte, so, vielleicht in unserer Zeit erleben wir das vielleicht, vielleicht erleben wir sogar die Wiederkunft Jesu, ne? Vielleicht, wir müssen so leben, ob das morgen geschehen, ne? Ob das vielleicht heute Abend noch in Gottesdienst geschehen. Ja? Weil wenn man mit dieser Erwartung lebe, dann bleibt man bereit. Und wenn ich dann davor sterbe, dann bin ich sowieso vorbereitet für den Kommen Jesus. So ob er dann in seine zweite Wiederkunft mich zu holen oder ob ich vorher sterbe. Und Paulus hat so gedacht, das geschehen schon in seinem Tag. Und er war schon darauf vorbereitet. So fangen wir so ein bisschen bei dem Tempelberg an. Und wir schauen da in 1. Mose 22, Vers 1. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott Abram und sprach zu ihm, Abram, und er antwortete, hier bin ich. Und interessant ist, ich meinte, geistlich gesehen sind wir die Söhne und Töchter Abrams. Ne? Abrams, geistlich gesehen. Na? Amen. Amen. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, dein einziger, den du lieb hast, Isaac, geh hin in das Land Moria, interessant, und bringe ihm dort zum Brandopfer da, auf einen der Berge, die ich dir nennen werde. Ein spezifisches Ort. Und das ist im Land Moria, ne? Hat der Herr Abraham gesagt. Jetzt, Vers 3, da stand Abraham am Morgen früh auf, sattelte seine Esel und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaac. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an dem Ort, den ihm Gott genannt hatte. Das war nicht nur irgendwo, das war ein richtig spezifisches Ort. Und dann, am dritten Tag erhob Abraham sein Auge und sah den Ort von Ferne, dieses spezifische Ort. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleib ihr hier mit dem Esel, ich aber und die Knabe wollen dorthin gehen und anbeten auf dieses spezifische Ort, hat sogar Abraham angebetet. Und das Wort anbeten da ist interessant. Das hat zu tun damit, dass ich meinen Körper körperlich vor dem Herrn hinkriegen oder hinlegen. Oder, ne, so. Und interessant ist die ganze körperliche Ausdruck der Anbetung. Klar, es geschieht Anbetung in unser Herzen, aber das ist auch ein körperlicher Geschehen. Körperlich, mit unserem Körper, wenn wir ihm anbeten. Es ist schön zu sagen, gut, heute habe ich ja nicht so die Lust, ne, aufzustehen. Ich will auch mir nicht mehr die Hände heben, weil ich bin ziemlich müde. Aber der Herr sieht mein Herz und ich hebe einfach die Hände meines Herzens. Und ich sage manchmal so als Spaß, dass man manchmal und das Geschehen und das nicht mit an, ich greife nicht an oder so, es geschehen mir selber so manchmal, denke ich, oh Herr, kann ich das nicht einfach nur im Herz tun? Weil der Körper, ja, ne, die wollen jetzt sitzen. Ja? Und Herr, kannst du vielleicht so dein Stethoskop nehmen und dann das so abhören? Ne, nenne ich das so stethoskopische Anbetung. Ne? Und das geschehe uns alle und damit greife ich keinen Mensch an. Das ist so. Manchmal ist es so. Ne? Der Körper will manchmal nicht mitmachen, oder? Aber es ist schon interessant, dass Anbetung so eine körperliche Sache ist. Und wir kommen da in einem Moment. Der hat angebetet, das Wort in Hebräisch ist richtig interessant, sich hingelegt, hingegeben, vor dem Herrn niedergefallen, körperlich niedergefallen. Und dann wollte er wieder zu euch kommen. So ist der Abraham dann zu Berg Moria gegangen. Dieser Berg Moria ist so interessant, das hat schon eine Geschichte später. Wir wissen, dass als David dann einen Tempel für den Herrn bauen wollte, ich meinte, für viele Jahre haben die Stiftshütte, ne, durch die Wüste getragen. Und dann kam eine Zeit, wo David jetzt einen Tempel, ein Haus, festes Haus bauen will für den Herrn. Wo hat David das dann gemacht? Er hat dann diesen Berg Moria
oder was wir auch heute den Tempelberg nennen, hat der David dann gekauft, ein Stück davon, für 50 silberne Shekels. Das war ziemlich teuer damals, aber heute richtig billig. Und wenn du in die Immobiliengeschäft bist, kann ich dir sagen, die begehrste Stück Erde, ne, ist der Tempelberg heute noch. Und wir werden noch viel erlebt, vielleicht in unserer Generation, mit dem Tempelberg. Interessant ist, dass David da dann später die ganze Berg da gekauft. Für 600 goldene Shekels. Die ganze Tempelberg hat David gekauft. So, Abraham hat dort angebetet und man hat dann diese Fels da, ne, über dem der Felsendom momentan steht, haben wir, und man sagt, da auf diese Fels dort hat Abraham dann Isaak opfern oder war bereit, Isaak dort zu opfern. Hier in unser nächster Slide da sehen wir, und es tut mir leid, es ist ein bisschen klein, aber das ist eine richtig gute Geschichte, das zeigt die Geschichte so richtig gut. Das ist von National Geographic und ich habe so eine richtig zu Hause, aber dort zeigt es, dass uns da dieser Fels, wo Abraham dann das gemacht hat oder bereit war, das zu machen, die Isaak zu opfern, und als David dann und Salomo dann das Haus gebaut hat, ne, und der Herr dann gesagt, David, du kannst das nicht machen, dein Sohn wird das machen. Und die haben dann den ersten Tempel gebaut. Und der Fels war in die Allerheiligtum unten, der Fels, diese, wo Abraham Isaak opfern wollte. So, dieser Berg war ein Anbetungsort. Und es war ein Ort, wo ein Opfer, ne, wo jemand bereit war, dass, nein, sein Sohn, sein einziger geliebter Sohn, zu opfern. So hat mit Opfern zu tun und hat zu tun mit Anbetung, dieser Berg da. Später, na, wenn man das aus der Geschichte dann sehen, das war dann der erste Tempel oder der Salomo-Tempel. Und wer weiß, das ist dann zerstört worden. Zu der Zeit Daniels, oder? Und die Babylonier kamen nach Jerusalem, hat es zerstört, hat die Tempel zerstört und hat Stücke oder Gefäße mitgenommen nach Babylon zu dem Haus von dieser fremden Götter. Und wir sehen heute Abend so, warum geht es alles um Anbetung? Und in meiner Sicht glaube ich, die Endzeit geht fast nur über Anbetung. Und wir schauen das heute Abend ein bisschen später weiter zusammen an. Dann kam natürlich die zweite Tempel oder die Wiederaufbauung des Tempels, ne, zu der Zeit Nehemia. Und dann sind sie zurückgekommen, hat die Mauer wieder erbaut, zu der Zeit Nehemias, und die Tempel ist wieder erbaut, und dann haben wir dann diese Herodes-Tempel, wo Herodes der Tempel dann vergrößert haben, ne? Er hat es größer gemacht. Trotzdem war dieser Fels immer noch in Allerheiligtum gewesen. Immer. Dort. Und dann haben wir 70 nach Christus, ist der Tempel dann wieder zerstört. Und Jesus, zu der Zeit Jesu, stand dieser Herodes-Tempel. Jesus war selber in diesem Tempel gewesen. Und ich war im September in Israel. Und das ist also so interessant, wenn man dann denkt, wow, ne, das ist das Fantastische. Ne? Wow, Jesus war hier. Er war hier drauf. Und wir haben auf dem Tempelberg, war auf dem Tempelberg, und das, ich habe gedacht, meine Güte, wie fantastisch, ne, dass man wieder diese Orte besuchen kann. Das ist nicht einfach, sagt man Märchen auf Deutsch? Das ist nicht irgendwie so wie, weißt du, was Schönes, so Harry Potter-mäßig. Nein, das ist totale Tatsache. Und der Gegenwart Gottes kam wirklich dort. und in dieser in dieser Tempel. Dann ist natürlich die Tempel zerstört 70 nach Christus und dann später kam dann die Islam, ne, nach zu Israel und die haben dann die Felsendom gebaut über diese Fels. Und heute, wenn man dann auf dem Tempelberg geht, dann, ihr weiß alle, dann sieht es so aus, ne, heute. Und man hat immer noch der Fels da drin und das ist ja kein Moschee, aber es ist der drittheiligste Ort in Islam, weil die sagen, dass der Mohammed ist von diesem Fels aus in den Himmel gefahren, sagen sie. Okay, und dann haben wir hier die Al-Aqsa-Moschee hier und dort die Felsendom und innen drin dieser Fels, wo der Tempel damals war. Hier an die Klagemauer und ihr kennt das alle, viele von euch, meister hier war bestimmt schon mal in Israel gewesen. Genau. So, das ist ein bisschen Geschichte über den Tempelberg und einen Ort der Anbetung. Kommen wir dann weiter zu die Geschichte hier in Daniel. Dann kommt Daniel Kapitel 1, Vers 1. Und wie ich gesagt habe, sage ich nicht in Stolz, aber ich bin dabei, die 12 Kapitel auswendig zu lernen. In Englisch. Ihr habt schon 1 und 2, fast so. Es geht früh morgens nicht, es geht echt nach die dritte Tasse Kaffee. Dann kommt Kapitel 2 wieder hoch. Aber hier ist die wunderbare, und was ich so mag an der Bibel ist, dass es auch historisch oder geschichtlich stimmt. Alles in der Bibel. Alles. Jede Datum stimmt, oder? Jede Datum stimmt. Es ist die fantastische, das ist die uns, ich meinte, diese Bibel, was Gott uns gegeben hat, ist wirklich nicht von Menschen geschrieben. Es ist durch Menschen geschrieben, aber der Herr hat es geschrieben, der Heilige Geist hat es gegeben. Und kein Mensch konnte das so korrekt schreiben. Nur Gottes Geist konnte das so korrekt tun. Genau. Jetzt kommen wir dann zu der Zeit Daniels. Sorry. Und in Kapitel, tut mir leid, hier in Kapitel 1, Halleluja, oh yeah, Halleluja. Kapitel 1, Vers 1. Im dritten Jahr der Regierung Joachims. Und das ist die Schöne wieder. Das kann man in die Geschichte 100% nachschauen. Die Datum stimmt 100%. In diesem Jahr des Königs von Juda kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem, belagerte es. Und der Herr gab Joachim, der König von Juda, in seine Hand auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes aus der ersten Tempel. Und die haben Jerusalem zerstört, ein paar Millionen Menschen da umgebracht. Und dann weiter. Diese führte er hinweg in das Land Sinja, eine Ebene zwischen Euphrat und Tigris. Ne? Richtig korrekter Ort. In das Haus seines Gottes. Guck mal, was der Feind dir macht. Er nimmt manche von diesen Geräten, goldene Gefäße aus der Tempel und er nimmt das zu das Haus seines Gottes. Dieser babylonische Königreich, diese fremde Götter. Und warum hat es das dann gemacht? Weil der Feind will die Anbetung haben, was nur Gott gehört. Das war sein Urproblem. Das ist, warum der Herr ihn aus dem Himmel geschmissen hat. Weil er hat gesagt, ich will meinen Thron über deinen Thron errichten. Und dann hat der Herr ihn aus dem Himmel geschmissen und hat den dritten der Engel hat er mitgenommen. Die Hauptproblem mit der Feind war vom Anfang an, er wollte die Anbetung, was nur Gott gehört. Wer weiß, er war sogar zuständig für die Anbetung als Anbetungsengel,
nun war mit, heißt es in Ezekiel und so, dass er mit, dass Gott ihm geschaffen hat, ne, mit musikalischen Fähigkeiten und sogar Instrumente sozusagen in seine Körper fast so. Und da war er dann die Hauptverantwortliche für die Anbetung. Und bis er dann auf sich selber geguckt hat und gedacht hat, wow, ne, ich will so sein wie Gott. Ich will diese Anbetung für mich holen. Dieses Problem ist heute noch ein Problem. Und darum sagen wir, es geht alles um Anbetung. Wer wird angebetet? Und bestimmt in die Endzeit, bevor Jesus zurückkommt, wird sich diese ganze Sache so zuspitzen, so arg, reden wir noch heute Abend schnell darüber, dass sogar er ein Mensch, der Antichrist, total in Besitz nimmt am Ende und dass er dann die Anbetung aus der Menschheit holen will, was nur Gott gehört, weil er weiß, die Zeit läuft aus. Die Tolle ist, die Zeit auf der Erde wird sich ändern. Ich meinte, wir kommen schon zu dem Ende einer Epoche. Es kommt. Dann kommt die tausendjährige Friedenreich. Dann wird der Feind zugeschlossen, gefangen, 2000 Jahre zugeschlossen. Halleluja. Teufelfreie Jahre auf die Erde. Wow. Wird schon toll sein, oder? Jesu regiert hier auf die Erde. Wir mit unserem neuen Körper. Wow. Kein Diät mehr. Und kein Krankheit mehr für uns in der Sinne. Und wir mit unserem neuen Körper. Wow. Und der Feind zugeschlossen für 1000 Jahre. Es ist schön. Man muss auch, ich denke manchmal so richtig, der Herr fragen, Herr, in der Bibel, ich will ein bisschen vorausschauen. Zeig mir in der Bibel voraus. Das gibt uns auch ein bisschen Hoffnung heute, oder? Und wenn die Probleme sich zu spitz auf die Erde in die Endzeit, dass wir uns auch gegenseitig ermutigen können und sagen, hey, weißt du was? Maranatha, er kommt bald. Ja, die Dinge hier wird vielleicht noch schlimmer und bla, aber weißt du was? Das ist ja hier nicht die Ende. Und der Welt und in die Presse schreiben sie gerne so über die Ende. Sozusagen, dass da nicht eine neue Epoche ist, dass die Dinge hier zu Ende kommen. Die haben schon recht, das kommt zu Ende. Aber in dem Herrn gibt es kein Ende. Er ist ewiglich. Amen, er ist ewiglich. Und es ist ja auch schön, das zu wissen, oder? Ja, manchmal, der Feind hat momentan noch Rechte, tun manche Dinge noch heute, ist so. Traurige Dinge auch heute, aber wir müssen auch Hoffnung daraus nehmen und sagen, weißt du was, obwohl er manchmal denkt, dass er den Sieg hat und dass obwohl er manchmal manche Siege wohl habe jetzt, ist das nicht die Ende. Es kommt noch eine andere Zeit wieder auf die Erde und wir sind ewige Wesen. Amen. Du lebst für ewig. Wir sind für ewig da. Gott hat einen Langzeitplan. Amen. Mit uns alle. Ja, Halleluja. Das macht schon Spaß, wenn man das so sieht. Ja, und dann kann man auch die Nachricht angucken. Und wenn du denkst, ja, mal schauen, was der Teufel wieder heute kaputt gemacht hat. Ne? Und dann kannst du sagen, okay, ja, okay, das mag vielleicht sein. Ja, das ist vielleicht so und das ist vielleicht so. Aber weißt du was? Das ist ja nicht hier die Ende. Gott hat noch einen weiteren Plan. Amen. Genau. Amen. Zum Schluss. Okay, dann nimmt er, der Feind, nimmt dann von diesen Gefäße oder Geräte und er nimmt es aus das Haus Gottes und er bringt das da in die Haus seines Gottes. Und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Weil, wie gesagt habe, der Feind will die Ehre, die Anbetung für sich holen, was nur Gott gehört. Daniel 1. Schauen wir die nächste.
dort ist dieser ein kleines Bild von der Tempel von damals. Und aus diesem Salomon-Tempel haben sie in der Babylonien dann die Sache mitgenommen. Und der Feind wollte dann die Anbetung, der Ort, wo Gottes Herrlichkeit wohne, will er zerstören. Weil der Feind weiß, wo Gottes Herrlichkeit wohne, hat er keine Macht. Wo Gottes Gegenwart ist, hat er keine Macht. Das ist, warum er alles zerstören will, ständig Orte oder Menschen, was Gefäße sind oder Wohnorte sind, wo Gottes Gegenwart wohnen kann und wohnt. Genau, dieser Tempel, kommen wir Kapitel 2 von Daniel. Mach keine Angst, es gibt nur noch 10 Kapitel. Hier, ihr kennt das alle, Daniel in Kapitel 1 sagt, und was die Schöne ist, Daniel hat gesagt, ich verunreinige mich nicht mit dieses Essen von diesem König. Und ich trinke dieses Fleisch nicht und ich trinke diesen Wein nicht. Ich glaube nicht persönlich, dass das zu tun hat mit dem natürlichen Essen in der Sinne für uns. Ich glaube, dass es damit zu tun, weil das Essen, was sie dann in Kapitel 1 die anderen gegeben haben, diese Chaldeer, die waren die Astrologen von damals. Ich sage immer die Astrolüge. Aber die haben das Essen gekriegt vom König, weißt ihr noch, ne? Und dann hat Daniel gesagt, nee, ich verunreinige mich damit nicht. Und ihr kennt das alle, dann kommt Kapitel 2, der Nebukadnezar hat einen Traum von der Statur, weißt noch? Und aber er hat den Traum vergessen. Nächsten Morgen wach geworden, oh, der Traum ist weg. Ihr kennt das alle. Und dann hat er gesagt, wenn ihr, dieser Chaldeer, meine Astrologe, Astrolüge, wenn ihr mir diesen Traum nicht erzähle, dann bringe ich euch um. Obwohl die Ausbildung fast über 3 Jahre gedauert hat, war er bereit, die umzubringen, weil die nicht dem Traum geben konnte und es nicht auslegen konnte. Ihr kennt das alle. Daniel hat dem Herrn dann auf dem Herrn gewartet. Er hat ein reines Herz vor dem Herrn behalten. Ich denke, der Herr sucht wieder Menschen. Und das meinte ich nicht in Stolz oder Überheblichkeit oder dass wir denken, dass wir besser sind als andere oder. Aber ich denke, der Herr sucht wieder Menschen, was abgesondert für den Herrn leben. Abgesondert für den Herrn leben. Ja, wir werden alle mal auch Fehler machen. Und das ist absolut so. Aber wenn man was Falsches tut, dass man ganz schnell Buße tun und ganz schnell wieder zurückkommen zu dem Herrn. Und dass man der Herr fragt, Herr, gib mir Gnade, ich will dir in Reinheit dienen. Ich helfe mein Herz, weil Gott sucht momentan nach Daniels und Danielinnen von unserer Generation. Er sucht die Daniels und die Danielinnen. Amen. Danielas, besser gesagt. Okay, und hier hat der Herr dann Daniel den Traum gegeben und auch sogar der Auslegung. Lesen Vers 19. Hierauf wird Daniel in einem Gesicht bei Nacht das Geheimnis geoffenbart. Guck mal, wie Daniel dem Herrn jetzt anbeten. Da pries Daniel dem Herrn, des Gott des Himmels. Daniel begann und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Schön, oder? Daniel als Anbeter. Er war dann nicht nur Prophet, Mann Gottes. Zuerst war der dann ein Anbeter. Er sagt, denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er ändert Zeiten und Zeitpunkte. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisheit die Weisheit und der Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen sind. Wow, Gott weiß alles. Die Schöne, oder? Gott weiß wirklich alles. Manchmal, wenn ich so ein bisschen Gnade habe, prophetisch zu dienen, dann denke ich, Gott, du weißt wirklich alles. Meine Güte, was du ja alles weißt. Ne, das ist fantastisch, meine Güte. Was in der Finsternis und bei ihm wohnt das Licht. Dir, dem Gott, meine Väter, sage ich Lob und Dank, dass du mir Weisheit und Kraft verliehen und mich jetzt wissen lassen, was von dir erbeten habe. Denn die Sache des Königs hast du uns wissen lassen. Wow. Der Herr setzt Daniel dann als Anbeter. Kommen wir zu Kapitel hier. Als er gesagt hat, gesegnet, wo er da sagt, gepriesen sei der Name Gottes. Er benutzt das hebräische Wort Barach. Barach in Hebräisch bedeutet niederzuknien. Und natürlich mit die Knie meines Herzens. Aber vor allem mit meinen natürlichen Knie. Ich bin immer so, wenn ich manchmal so, wenn man Bilder sieht in Saudi oder so, wo, weißt du, in die großen Tempelmoschees und so, wo man sieht, welcher körperliche Aufwand die Leute da tun. Ältere Männer, wo sie dann in sich hinbeugen, körperlich, und es dann alles zu körperlich machen. Und dann kommen wir in die Gemeinde und dann sagt der Lobpreisleiter, wollen wir unsere Hände erheben? Dann denkt Leute, Manipulation. Das ist pure Manipulation, wie heute wieder hier. Wer behauptet, er ist der, dass er mich sagen soll, ich mir die Hände hebe. Ich meinte, wenn ich mir die Hände hebe, dann kommt der Heilige Geist und er macht das für mich. Oder wie gesagt, wieder stethoskopisch, oh Herr, so Herr, du siehst mein Herz. Meine Hände will nicht, aber mein Herz will. Also oder was ist die theologische Bedeutung von Hände heben? Ich meinte ehrlich, das ist doch Alte Testament, aber wirklich. Ne? So. Aber es ist interessant, weil der Feind weiß die Macht davon, wenn wir vor allem als neutestamentische Leute, weil jetzt, wo ist der Tempel geistlich gesehen jetzt? Amen. Du bist der Tempel Gottes. Und der Herr will die Tempel erfüllen mit Anbetung. Der Tempel. Und er will die Tempel erfüllen mit seiner Gegenwart. Und der Tempel sollen sich hingeben in körperliche Anbetung. Und das finde ich so schade, ne, dass der Feind es so geschafft hat, um solche Trennungen zu bringen, ne, in christliche Kreise. Ja, ja, die klatschen ja nicht. Ja? Hm? Wo kommt ihr her? Was bist du? Klatschst du oder klatschst du nicht? Welche Abteilung der Himmel gehst du nachher? Wo die klatschen oder wo die sitzen? Kein Wunder, dass die Offenbarungsbuch sagt, es war eine halbe Stunde Stille im Himmel. Vielleicht, weil die Leute so geschockt sind. Ne? Was? Die tanzen hier? Ne? Und so laut hier. Es ist viel zu laut. Ne? Und der Engel, was der Sound machen, der Himmel sagt. Ne? Und wir sagen, und der Engel sagt, nee, so ist das hier. Und wir denken, oh, was? Wirklich? Sag ich nur aus Spaß, ich weiß, es ist nicht so. Aber es ist interessant, wie der Feind es geschafft hat, weil er kennt die Macht, wenn ich mein Körper, meine Fleisch, Blut, bisschen mehr Fett, Knochen, wenn ich das in Anbetung bringe. Wow. Wow. Es ist schon stark. Und der Feind kennt das. So, Barach. Und dann sagt er, ich danke dir. Dann nutzt er das hebräische Wort Yada. Und Yada bedeutet, die Hände auszuwerfen. Ja, die Hände meines Herzens. Aber ich habe das Wort nachgeschaut. Es bedeutet nicht die geistlichen Hände.
Es bedeutet die physische, natürliche Fleisch und Blut, Knochen, Fett und Muskel, Hände. Weil der Feind hat es auch geschafft, dass wir so theologisch so, ja, wenn der Herr sagt, heb die Hände, welche Hände meint er dann? Ne? So, meint er so die Hände, meine Meinung? Nein, Hände. Sei ruhig, sei beruhigt. Es ist deine natürliche Hände. Amen. Halleluja. Genau. Jetzt kommen wir zu Kapitel 3. In Kapitel 3, hat Nebukadnezar schnell jetzt hier eine Idee. Und was sagt er in Kapitel 1, Vers 1? Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen. 60 Eilen hoch, 6 Eilen breit. Das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Und der König Nebukadnezar ließ die Satrapen vorstellen und Statthalter versammeln. Die Räte, die Hofschatz, ganz starke Wörter. Richter, ein so ein Wort, das ist ein ganzes Frühstück für mich. Ne? Und Gerichtsbeamte samt alle Provinzvorstehern, Halleluja. Gott hat schon einen Sinn für Humor. Ich konnte nicht reden als Kind. Ich habe ein Sprachproblem gehabt. Jetzt muss ich solche Dinge aussprechen. Ja? Du denkst, du hast Probleme. Ne? Also auf jeden Fall alle Leiterschaft. Ne? Alle Provinzvorstehen, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Er hat ein Bild, so eine Image. Ne? Das Wort Image oder Bild, Zelem in Hebräisch, das bedeutet eine idolatrous figure, eine Götzenfigur. Eine Götzenfigur hat er da aufgestellt oder ein Phantom. Ein Phantom. Menschen, was vor Statura beugen. Also das Ding ist eigentlich nur die Phantom. Da ist was anderes dahinter. Da ist was anderes dahinter. Oder eine repräsentative Sache von dieser oder Figur hat er dann aufgestellt. Ihr kennt alle die Geschichte. Da rief der Herold mit gewaltiger Stimme. Das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stämme und Sprachen. Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöte und aller anderen Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen. Und der Feind ist nicht blöd. Er hat nicht da in Klammern gesagt, auch im Herz ist auch okay. Wenn du das einfach innerlich tun, ist auch okay. Der Feind ist nicht blöd. Und weißt du, in anderen Tempeln von anderen Religionen heute, sitzen sie da und tut es einfach im Herz. Schade, dass wir als Christen diese Lüge geglaubt hat, dass ich das einfach mal so machen kann im Herz und der Herr muss stethoskopisch das abhören. Weil der Feind kennt die Macht, wenn wir das tun. Und hat er diese Lüge so verbreitet, dass da dann nichts geschehen. Und er stoppt das dann. Interessant. Und er sagt, wenn ihr nicht niederfallen und das goldene Bild anbeten, diese Phantom, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat, wer aber nicht hinfährt und anbetet, der soll augenblicklich in der glühende Feuerofen geworfen werden. Naja, das ist noch mehr als Manipulation hier. Ne? Und der Feind ist so hart. Ne? Er ist kein Gnade bei der Feind. Er hat keine Gnade. Und du kannst nicht mit ihm irgendwie einen Kompromiss machen. Okay, dann machen wir das so, okay. Kann man nie machen. Du kannst nie, wir können keinen Kompromiss mit dem Teufel schließen. Weil er ist knallhart. Ist so.
Und schau weiter. Darum fielen zu bestimmter Zeit, als alle Völker den Klang hören, der Musik, der Feind holt es sich für sich, siehst du, wie er das im Himmel machen wollte. Und alle Arten von Musik hören, alle Völker, Stimme und Sprache nieder und betete das goldene Bild an. Fallen nieder, betete das goldene Bild an. Hier, diese Anbetung, diese niederzufallen, Hebräisch, nafal, mich zu beugen, körperlich zu fallen, in Ehrfurcht, ne, anzubeten. Genau, ihr kennt alle die Geschichte. Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwandlung der Provinz Babel bestellt hat. Daniel, seine Freunde, kennt ihr alle, gell? Sadrach, Meshach, Abednego. Diese Männer, o König, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und bete das goldene Bild nicht an. Ich frage mich manchmal, warum ist das Göttern? Weil der Feind ist so unsicher, dass er mehrere da habe. Dann hat er immer noch so eine Ersatz, falls einer krank wird. Oder sterben. Richtig interessant ist, weißt du noch, als Elia bei den Babel-Propheten, ne, weißt du noch, auf dem Berg, ne, was hat er da gesagt? Vielleicht, warum schreit ihr nicht lauter? Weil vielleicht schlaft euer Gott gerade. Ich kann mir vorstellen, wie die denken. Weißt du, das kann wohl sein. Und dann sagt Elia, oder vielleicht ist er auf eine Reise gegangen. Und wenn man das nachschaut in die Urtext, ohne Witz, bedeutet das in die Hebräisch, vielleicht ist er auf die Toilette. Hat Elia gesagt. Man kann mir vorstellen, wie diese Baal-Propheten, diese 800 da, wie die denken, meine Güte, da haben wir nicht gedacht. Es kann wohl sein, der hat gerade heute Durchfall, es ist ein schwieriger Tag. Er ist so gestresst, er muss vielleicht zum Arzt. Es ist so interessant, ne? Und der Feind ist so nicht sicher, dass er mehrere da habe. Amen. Genau. Und nicht bete und das goldene Bild nicht an, das du aufgestellt hast. Da befahl Nebukadnezar mit grimmender Zorn, dass man Schadrach, Meshach, Abednego kommen lassen. Sogleich werde jeder Männer für den König gebracht. Und sprach zum König, Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, guck mal die Hingabe von diesen vier Männern. Guck, was sie gesagt hat. Wir haben es so nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und wenn er uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll. Cool, oder? Die haben gesagt, weißt du, wenn Gott uns hier raushole, schön. Und wenn Gott uns hier nicht raushole, auch okay. Aber wir beten diese Sache nicht an. Das passt nicht so gut bei Erfolgslehre, ne? So, dass alles in Gott immer nur gut ist. Und Gott ist mit dir, wenn es dir nur gut geht und es dir schlecht geht, dann ist er nicht mit dir. Das stimmt nicht. Amen. Amen. Das stimmt nicht. Die haben das in Kauf genommen. Vielleicht bringt der Herr uns hier nicht raus. Aber ist egal. Und es wird auch schön sein, wenn wir als Endzeitchristen vielleicht jetzt schon fragen, Herr, gib es mir ins Herz. Leg das in mein Herz hinein. Ja, wenn die Zeit dann kommt, vielleicht noch in unserer Zeit. Wer weiß. Wenn es mal wieder kommt. Und sagen, bist du klar bekennender Christ oder nicht? Dass man sagen, Herr, wenn du uns davon bewahrst, wunderbar. Und wenn nicht, gib uns die Gnade, weil wer gibt es nie auf? Es kann wohl wirklich sein, dass so eine Zeit wiederkomme. Oder? Ist jetzt schon da. Oder? Manche Leute hat schon in die Arbeit schon die Stress. Oder? Als Christ kannst du ja nicht da arbeiten oder das tun. Oder wenn du nicht diese Gemeinde gehörst, dann darfst du nicht da arbeiten und. Und wenn der herausfindet, dass du happy clappy bist, oi, da hast du heute schon Probleme. Oder? Ja, die haben das gesagt. Und wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbetet werden, das du aufgestellt hast. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe 4 Männer, wow, mitten ins Feuer frei umwandeln. Und es ist keine Verletzung an ihnen. Und die Gestalt, das vierte, gleich einem Sohn der Götter. Aus Nebukadnezar sein Blick sah er Jesu. Und das war die Art, wie er Jesu beschreiben habe. Wie ein Sohn der Götter. Wow. Und nur ins Feuer kam der vierte Mann, Jesu. Ist cool, oder? Und der Herr hat sie dann befreit. Ihr kennt alle die Geschichte. Schnell gehen wir weiter, ist nicht mehr so weit. Oh, das zeigen wir in einem Moment noch. Das kommt noch. Jetzt sind Leute gespannt, oder? Oh! Vielleicht ist die Russe jetzt mit dem Computer beschäftigt. Nein, es ist ein Witz. Vers 28. Da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach: Sogar Nebukadnezar bringt seine Anbetung. Gepriesen sei der Gott Sadrach, Meshach und Abednego, der seine Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauen und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollte. Trotzdem hat es das Herz Nebukadnezar nicht geändert. Trotzdem hat er sich nicht sozusagen zu Gott gekommen. Er hat seine Götter nie aufgegeben. Trotzdem hat er diese Erkenntnis gehabt. Und das geschehe auch, oder? Na, das geschehe auch manchmal heute noch. Machen wir einen schnellen Sprung zu Kapitel 6. Genau, schnell Daniels Anbetung, nachdem er bei den Löwen war. Daraufhin unterschrieb der König wieder eine Edikt und Verbot. Als nun Daniel erfuhr, dass der Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte. Und er fiel 3-mal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte von seinem Gott, ganz wie er zuvor immer getan hatte. Cool, ne? Wird es nicht schön sein, wenn wir sterben, bevor Jesus zurückkommt und die Leute dann sowas über uns schreiben? Weißt du, er hat es gemacht, wie er das immer gemacht hatte. Er war einfach ein Anbeter. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, hat einfach Gott angebetet. Einfach mit Gott gelaufen. Da stimmte jeder Männer hinein und fand David bittend und flehend vor seinem Gott. Da sprach Daniel zu dem König, o König, möchtest du ewig leben? Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zugefügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, König, nichts Böses verübt habe. Hier, glaube ich, ist eine Herausforderung auch für uns in dieser Endzeit. Ich glaube, Gott will uns immer noch, dass wir mit die auch wenn die Öffentlichkeit oder Menschen in Machtpositionen, dass wir trotzdem die ehren. Und Daniel, guck mal, wie er diesen König geehrt hat. Ne? Siehst du? Er hat den König da geehrt. Und ihr kennt das alle, die Löwe an dem Tag, kennt ihr alle, ne? Ich kann mir vorstellen, wie der Daniel da reingeschmissen hat, weil Daniel nicht angebetet habe. Seine Götter. Wo die Löwe der Daniel so anguckt und denken, ja, weißt du, ist auch für uns ein guter Tag, wir fasten auch heute. Und er hat auch nicht dieses Fleisch vom König gegessen, so er schmeckt sowieso nicht. Also. Und ich kann mir vorstellen, wie die Löwe ihm so angeguckt hat und Daniel die Löwe so. Und nein, du darfst nicht im fressen ihm nicht, er ist einer von uns. Wir fressen nicht unsere Geschwister. Amen. Der bleibt am Leben. Genau, ihr kennt das alle. Wie fantastisch, ne, dass der Herr ihn bewahrt hat. Schnell heute Abend, dann Kapitel 11. Jetzt wird ein bisschen mehr für uns in unserer Zeit, Endzeit ein bisschen. Hier wird geschrieben über der Antichrist in Kapitel 11, 37. Er wird sich auch nicht um den Gott seiner Väter kümmern. Und dort kann wir dann vielleicht sagen, dass diese Person kommt schon aus einer Religion. Welche weiß wir nicht. Aber schau mal, er wird sogar nicht diese Religion seiner Väter ehren. Noch um die Sehnsucht der Frau überhaupt gar keinen Gott, sondern gegen alle wird er groß tun. 27. Und er wird mit vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in die Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Und neben dem Flügel werden stehen Gräuel der Verwüstung. Und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über der Verwüste ergießt. Jetzt hat es so ein bisschen eine andere Lehre, aber es geht um diesen Begriff Gräuel der Verwüstung. Und was das eigentlich ist, ist, dass es eine Gräuel in Gottes Auge und dieser Gräuel bringt Verwüstung. Und man sieht später, wo der Paulus auch da überschreibt, ne? Aber das ist eine andere Lehre. Um diese in Erfüllung zu kriegen, brauchen wir vielleicht die Erbauung des dritten Tempels auf dem Tempelberg. Nicht für uns als Christen, weil wir sind unter der neue Bund. Ne? Aber diese Schlacht- und Speisopfer, das heißt, er wird das aufhören lassen. Es gibt einen Bund von einer Woche. Der Begriff Woche in Hebräisch hat mehr zu tun mit Jahre als unser Verständnis von Woche, Tage. 7 Jahre lang ein Bund. Und Mitte in der Woche, nach 3,5 Jahren, Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen, da kann wir sagen, das ist vielleicht ein gutes Zeichen, dass der dritte Tempel erbaut werden muss, so dass die Schlacht- und Speisopfer wieder anfängt, so dass in der Zeit der Antichrist er das dann aufhören lassen, dann der Gräuel der Verwüstung. Dieser Gräuel der Verwüstung ist, er geht dann in die Tempel und nimmt dann die Anbetung, was Gott gehört, für sich. Und stoppt dann bei den Juden die Schlacht- und Speisopfer nach 3,5 Jahren. Aber das ist ja technisch Endzeitlehre. Und es kann so ein bisschen in diese Richtung gehen, diese Richtung gehen, diese Richtung gehen. Manche Dinge sagen wir vielleicht. Manche Dinge sagen wir definitiv. Manche Dinge definitiv vielleicht. Interessant ist wohl, dass wir das sagen. Jetzt dieses Bild, was alle warten. Ich habe das nur gefunden und das hat mich richtig interessiert. Hier war das 10. November 2016, hat die Sanhedrin, die obere jüdische orthodoxe Sanhedrin, ruft der russische Präsident Putin und den kommenden US-Präsident Donald Trump auf ihre biblische mandatierte Aufgabe, den jüdischen Tempel in Jerusalem aufzubauen, gemeinsam zu erfüllen. Das war 10. November letztes Jahr. Interessant. Was ich auch interessant finde ist, und wir reden ja keine Politik hier, aber es ist schon interessant, dass der Schwiegersohn von Trump ein Juden ist, ist eine Juden. Und interessant ist, als Putin bei die Klagemauer war, da wieder in 2012 war er bei die Westmauer. Und dort hat er ganz klar gesagt, er hat dort gebetet, aus dem russischen hebräischen Buch der Psalme gelesen und gebetet für die Erbauung der dritten Tempel. Interessant. Vielleicht, wer weiß, ob das vielleicht in die nächsten Jahre geschehen. Auf jeden Fall kannst du dir vorstellen, was das bringt, wenn sie die Tempel wieder aufbauen auf dem Tempelberg. Es könnte einen richtigen Weltkrieg auslösen, wenn die Staaten die Macht nicht zurückhalten. Vielleicht kommt es jetzt in die nächsten Jahre. Vielleicht. Und dann heute Abend wieder der Tempelberg von heute und die umstrittene Stück Erde auf der ganzen Welt. Und die Juden brennen, die Tempel wieder aufzubauen. Die Felsenturm steht, weil da so viele Schichten hier und unten ist, ne? Eine Erdbebung kann es ganz schnell kaputt machen. Die Aqsa-Moschee ist schon mehrmals fast zerstört worden durch Erdbebung. Und hier unten gibt es Zisternen mit tausenden Liter Wasser drin. Unter der Erde da. Genau. Und ihr weiß alle, dass die Tempelinstitut in Jerusalem hat schon alles fertig. Ne? Alles fertig. Die Möbelstücke, die siebenarmige Leuchte, alles. Die Rock vom Priester, alles ist fertig. Und die Juden brennen hochzugehen. Die wollen dort anbeten. Das ist der heiligste Ort für sie. Und interessant. Kann sein, dass wir das vielleicht noch erlebt. Wer weiß. Interessante Zeiten. Dann schnell heute Abend, vorletzte, Jesu. Anbetung zu der Zeit Jesu. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche, der eigene Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie es mir übergeben. Adam hat sie, der Teufel, ausverkauft. Ne? Die Macht. Und ich gebe sie, wer mich will, wenn du nur vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Siehst du? Es geht alles um Anbetung. Die ganze Endzeit, deine Anbetung, meine Anbetung, das, der Herr hat es uns gegeben für ihn und der Feind wollen das. Wenn er das nicht nehmen kann, dann verhindert er das. Oder macht Gemeinden kaputt. Spaltung. Ne? Die, was um 8 Uhr kommen, die darf nicht klatschen. Die um 10, die darf klatschen. Gehst du um 8? Bist du Teil der Klatsche oder nicht? Genau. Ich hoffe, das ist nicht böse, wenn ich das so sage. Und dann antwortete Jesus ihm und sprach: Weiche von mir, Satan. Denn es steht geschrieben. Haben wir gestern gesagt, ne? Es steht geschrieben. Wir müssen das Wort kennen, ne? Dass wir ein Wort benutzen, ein geschriebenes Wort. Du sollst dem Herrn, deinen Dienen, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Anbeten, griechisch proskeneu, vor dem Herrn körperlich, in meinem Körper, mit meinem Körper anzubeten. Halleluja. Die Tempel in Jerusalem, ja, hat mit den Juden zu tun, die sind noch unter dem alten Bund. Wir sind unter dem neuen Bund. Es spielt in der Sinne für uns nicht eine Rolle, aber es ist vielleicht für uns wie ein prophetisches Zeichen, wenn diese Dinge geschehen. Und der Feind will das tun. Menschen sagen, ja, dass er in die Tempel reinkomme. Bedeutet das nicht der Gemeinde? Nee, weil wir machen kein Schlachtopfer mehr. Manche sagen, bedeutet das dann nicht, dass er in mir reinkomme als ein Tempel, der Antichrist? Nein, wir steht nirgendwo geschrieben, dass ein Mensch in ein anderer Mensch. Und Jesu, und wir haben nirgendwo ein Beispiel in der Bibel, dass Gott ein Mensch aus einem anderen Mensch getrieben hat. Johannes, komm raus. Aus Adam. Nein, der hat Dämonen rausgetrieben, aber nicht Menschen. Und das ist ein ganz klarer, ein Person, der Antichrist. Ist ein Person, ein Mensch. Und dort, so können wir dann sagen, es muss ein Tempel sein, wo er dann reingeht, in Anhaltung und wollen das dann für sich haben. Und das ist so die letzte Messer, was der Feind dann so gegen Gott benutzt. Guck mal, ich bin im Allerheiligtum. Und es gehören mir. Und ich habe alle Opfer aufgehört. Und das, die sollen die Anbetung zu mir bringen. Interessant. Vielleicht erleben wir das noch in unserer Zeit. Wer weiß. Wer weiß, was noch alles geschehen in unserer Zeit. Hauptsache, wir wollen Anbeter sein. Amen. Ja, yeah, körperliche Anbetung. Ah, Halleluja. Und wenn du denkst, oh, ich habe ja keine Kraft und die theologische Bedeutung von Hände und welche Hände ist dann gemeint und tanzen und mit welchen Füßen soll ich dann tanzen und ist es meine seelische Füße oder? Weißt du, tanze einfach. Klatsche einfach, heb einfach die Hände. Amen. Und der Herr wird das. Amen. Er wird das ehren. Amen. 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 So habe ich gedacht heute Abend, wenn wer das noch machen kann, vielleicht. Ich meinte, man muss ja auch nicht aufstehen in der Sinne. Aber ich habe gedacht, wollen wir vielleicht so richtig so unsere Hände erheben zu dem Herrn. Und du kannst sitzen und das tun. Du kannst aufstehen, auch wenn du das tun willst. Aber dass wir so ja, wir beten dich an. So wollen wir so unsere Hände so zu dem Herrn erheben, so als Anbetung. Ja. Und vielleicht können wir so ganz persönlich so zu dem Herrn sagen, Herr, hier bin ich deine Anbeter. Und Jesus, wir danken heute Abend, Jesus, dass wir deine Anbeter sein darf. Und danke, dass du uns berufen haben und wir sind dein Wohnort für deine Gegenwart. Und Herr, wir geben unser Körper dir hin heute, als eine Anbeter, ein Haus voller Anbetung. Und Jesus, wir geben unsere Seele und unser Geist dir hin, als Anbeter. Ja, als Anbeter. Und danke, Vater, wir danken heute Abend für deine Gegenwart. Und Jesus, danke, dass du jetzt schon in unser Herzen das so auch bringt, Herr, dass auch in die Endzeit, wir wollen deine Anbeter sein. Gib uns Gnade jetzt schon. Auch wenn wir vielleicht auch vor die Löwe stehen oder wenn wir vielleicht auch ins Feuer gehen müssen. Und wenn du vor die Trübsalzeit kommst, aber wenn du vielleicht in die Mitte kommst oder vielleicht sogar danach oder wer weiß nicht so ganz. Aber eine wissen wir wollen deine Anbeter sein. Und so Herr, wir danken Jesus. Gib uns Gnade jetzt schon und gib uns Gnade jetzt schon, das zu üben, das festzumachen in unser Herzen. Gib uns jetzt die Gnade, Herr, das festzumachen in unser Herzen. Danke, Herr, dass wir nicht in Angst leben müssen, auch nicht in der Endzeit, auch nicht in der Zeit der Antichrist, wenn es in unserer Generation geschehen. Herr, wir danken dir, dass ja, du hast Daniel so mächtig bewahrst und du hast Daniel so mächtig eine Hand auf ihm gehabt in Irak. Dann kannst du auch deine Hand auf uns haben, egal wo wir sind. Und danke, Jesus, dass wir nicht in Überheblichkeit abgesondert leben oder denken, dass wir besser sind oder dass wir ein Bessere oder. Und dass Niederschaue auf Menschen, was vielleicht in Kompromisse leben, gibt es einfach für mich persönlich so, für uns persönlich so, ja, die Gnade, um zu sagen zu können wie Daniel, ich will mich nicht verunreinigen lassen durch die Sache von anderen Göttern. Ich will mich damit nicht verunreinigen lassen. Herr, wir danken für Gnade, weil wir können es nie in unserer eigenen Kraft tun. Wir wollen es nicht in unserer eigenen Kraft tun. Und so, Vater, wir danken heute Abend, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, danke, dass wir so gesegnet sind. Ja, dass wir so in einem wunderbaren Gebäude sind heute Abend. Ja, das ist warmes hier drin. Und danke, dass wir so wunderbare Musiker habt, gutes Soundsystem, Klaviere, Instrumenten. Ja, das alles habe. Aber Herr, wer weiß, dass ja, das kann sein, dass man vielleicht in Zeiten kommen, wo wir das nicht haben. Und dann wollen wir noch einfach Anbeter sein. Einfach Anbeter sein. Danke, Jesus, für jede Musiker, jede schöne Stimme, jeder gesegnete Schlagzeugspieler und jedes wunderbare Soundman. Und all diese Dinge, Herr, das hilft uns so sehr. Aber wir sind nicht davon abhängig. Wir wollen Anbeter sein. Einfach Anbeter sein vor dir. Das wollen wir bringen, Jesus. Danke, Vater. Ja, mach es fest in unser Herzen. Und wie David gesagt hat, mein Herz ist fest. Ich habe eine feste Überzeugung, feste ja, in mein Herz. Macht es fest in unser Herzen. Auch in diesem Moment. Und da wir danken dir, dass ja, du hast uns so oft aus schwierigen Probleme und Schwierigkeiten genommen. Aber wenn das vielleicht so komme, dass du uns vielleicht nicht raushole, gib uns die Gnade, dir trotzdem treu zu bleiben, wie die Schadrach, Meshach und Abednego. Gib diese Haltung in unser Herz. Und auch wenn Gott es nicht tut, bleiben wir trotzdem treu. Gib das in unser Herzen, Jesus. Jetzt schon, Vater.